Vom Heft Nummer 10, die Lektion Nummer 4, Beziehung des Ehepaares. Die Ehe ist das Wertvollste, was wir Verheiratete haben. Ja, die ist eine heilige, göttliche Institution und wir sollen nachdenken, wie können wir diese Institution hochhalten, wie können wir die pflegen, werden wir alles gleich sehen. Und ja, was ist die Ehe? Einige denken, ja, richtige Person heiraten, die richtige Person finden und dann ist alles erledigt. Das heißt, es geht gut bis zum Ende des Lebens, automatisch. Ne? Einige träumen so und denken, wichtig ist, die perfekte Person, die fehlerlose Person zu finden und dann ist Himmel auf Erde, ne? Aber das ist eine Illusion. Die Ehe ist ein lebendiger, fortlaufender Prozess der Anpassung. Wer verheiratet ist, der kann das sagen. Anpassung. Das, ja, es gibt Unterschiede und diese Unterschiede müssen, ja, sich angepasst werden. Ne? Das heißt, die Ecken und Kanten, ne? wenn die immer verletzen, ne? Wenn man die Ecke, die man hat, immer den anderen verletzt, das geht nicht. Deswegen ein Prozess der Anpassung und ja Perfektionieren. Das heißt, man kennt sich immer besser, man versucht den anderen zu verstehen und so weiter. Diese Ziele können dann erreicht werden. Was sind dann die Ziele der Ehe? Partnerschaft, Intimität, Glück, Entstehung neuer Familien, Zeugnis von Jesus. Es gibt so ein Sprichwort, das besagt, dass Ehe das Labor der Liebe ist. Ein Labor ist doch so ein Ort, wo Experimente gemacht werden, um zu Erkenntnissen zu gelangen. Und so ähnlich, die Ehe ist das Labor der Liebe, damit wir verstehen, besser verstehen, was die Liebe ist und dann durch welchen Prozess geschieht das. Es geschieht durch den Prozess der Reibung. Ne? Das heißt, zu sagen, ja, ich liebe die Person so und so, die auf dem anderen Ende der Welt lebt, die ich niemals sehe, ne? Ist leicht, das heißt theoretisch. Ne? Das heißt, jemand zu lieben, den wir gar nicht sehen oder zu sagen, was meine ich damit? Dass die Ehe ist dieses Labor der Liebe genau deswegen, weil man ständig in Kontakt mit der anderen Person ist. Die Reibung entsteht, weil man täglich in Kontakt ist. Und Jesus hat gesagt, Petrus hat gefragt, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Siebenmal am Tag. Jesus hat gesagt, 70-mal am Tag. Und diesen Vers benutze ich immer, um dann zu sagen, ja, warum hat Petrus nicht gefragt, wie oft soll ich meinem Feind vergeben? 7-mal am Tag. Aber man trifft sich gar nicht 7-mal am Tag mit dem Feind. Und noch weniger 7 mal 70 mit dem Feind, aber mit dem Bruder, das heißt mit unseren Verwandten oder mit unserem Ehepartner, da trifft man sich schon 490 Mal am Tag. Und deswegen Labor der Liebe im Sinne von, wenn wir wissen, dass Liebe bedeutet Opferbereitschaft, bedeutet, da haben wir es schon studiert im Heft Nummer 3, Opferbereitschaft, dass man diese romantische Idee von Liebe, okay, die ist auch irgendwo richtig, nett sein und kuscheln und diese Sachen, okay, sind nicht falsch, aber die wahre Liebe, die beinhaltet auch diese andere Seite, sich opfern, für den anderen bereit sein und ihn helfen. Ja, und deswegen verspricht man auch, wenn man heiratet, in guten wie in schlechten Zeiten, das heißt, in der Gesundheit, aber auch in der Krankheit, wenn es alles gut geht, aber wenn auch Probleme sind und so weiter. Ja, weil wenn es alles gut ist, ist es nicht so schwer, zusammen zu sein, aber wenn es Probleme sind, wenn es schwer ist, wenn Arbeitslosigkeit ist, wenn es Geld fehlt und so weiter, dann ist es schwer, da gibt es viel Reibung und da wird getestet, ob wir lieb sind, ob wir lieben, ob wir vergeben, ob wir und deswegen Labor der Liebe. Punkt Nummer zwei, große Veränderungen. Und das sind nicht alle so bewusst. Heiraten bedeutet, ja, große Veränderungen auf sich nehmen. Weil viele denken, ja, was heißt verheiratet zu sein? Ja, zwei Menschen leben zusammen, ne? Wie quasi in einer WG oder so. Aber das ist falsch, ne? Wenn jetzt zwei Leute in einer WG wohnen, okay, die teilen sich die Küche, die teilen sich das Geschirr oder so, oder die Spülmaschine. Aber verheiratet sein ist völlig was anderes. Das bedeutet eine große Änderung im Lebensstil. Ja, weil wenn jetzt zwei in einer WG leben, ne, leben sie weiter wie vorher. Sie haben ihre Gewohnheiten, ihre Uhrzeiten, ihre die Sachen, die sie immer machen, wie früher, wie vorher. Aber wenn man heiratet, dann wird man nicht mehr alles so machen wie vorher. Dann muss man bereit sein, sich zu ändern, große Änderungen im Lebensstil zu haben. Ja, die individuelle Freiheit zu opfern. Viele denken, ja, ne, meine Frau, die muss sich ändern, ich nicht. Ne? Das ist falsch. Das heißt, wenn jemand in der Ehe reingeht und denkt, na, der andere muss sich an mich anpassen, ja, das ist nicht gut, das ist falsch. Deswegen, ja, jeder muss in der Ehe reingehen und wissen, das ist ein anderes Leben, eine andere Familie. Ne? Meine Eltern, die, ich sag mal so, sind schön und gut und nett, aber sie sind eine andere Familie. Jetzt habe ich eine neue Familie. Ne? Hier in diesem Bezug ist dieser Text 1. Mose 2, 24 sehr interessant. Wolfgang, liest ihn mal bitte.
Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und sie werden zu einem Fleisch werden. 1. Mose 2, 24.
Ne? Wichtiger, ganz wichtiger Vers. Er wird seinen Vater und seine Mutter verlassen. Ne? Verlassen, ein ganz schweres Wort, verlassen. Das heißt, man muss seine Eltern verlassen. Das ist hart. Ja, ich habe schon Fälle kennengelernt von Leuten, die geheiratet haben und nach einem Monat sind sie zur Mutter gerannt und sagen, Mama, ne, meine Frau, die streitet mit mir und so. Ne? Das geht nicht. Ne? Das geht nicht. Es gibt Leute, die das machen. Ne? Wieder zum Schoß der Mutter rennen und sagen, ne, mein Ehepartner, ne, der ist anders. Ne? Ja klar, ist er anders. Ne? Ein Kind hört auf die Wünsche der Eltern, aber als Ehepartner gelten jetzt die Wünsche des Partners. Wenn man heiratet, weiß man so, jetzt, wer das Sagen hat zu Hause, ist meine Frau. Ne? Ein bisschen komisch, dieser Satz, aber ne, Wohnungen oder Häuser, die hören immer eine Frau. Ne? In Brasilien sagt man immer so, ne, ich gehe jetzt zur Frau so und so und nicht zum Mann so und so. Immer die Häuser gehören immer der Frau. Ne? Und ein Kind, ne, sollte die Eltern gehorchen. Und wenn man heiratet, dann muss man denken, ja, was will, was braucht mein Ehepartner? Was braucht er? Muss essen und kleiden und viele Sachen, die er braucht, aber auch Liebe, Zärtlichkeit und so weiter. Was braucht er? Zur Zeit der Hochzeit müssen die Eheleute ihre Bindungen zu den Eltern überdenken. Ja, die Eltern weiter respektieren, normal. Aber jetzt rückt die neue Familie in den Fokus. Ja, wenn man heiratet, dann sagt man den Eltern, toll, ne? Ich freue mich, mit euch bis heute gelebt zu haben, aber jetzt ist eine neue Familie. Das heißt, ich habe auch schon, ne, Situationen erlebt in meinem Leben, ne, wo, ich sage mal so, oder auch schon gesehen, als Pastor, gesehen, wie diese falsche Situation geschehen ist, wo sich Eltern eingemischt haben oder versucht, sich einzumischen in den Leben der Kinder, ne? In der Ehe der Kinder, ne? Weil sie das hier nicht verstanden haben. Wenn man heiratet, ne, dann gründet man eine neue Familie. Die Eltern, die respektiert man, aber die Eltern müssen auch die Freiheit oder die Grenzen oder den Bereich die Intimsphäre der Kinder respektieren. Es ist jetzt eine neue Familie. Und diese neue Familie hat ihre eigenen Probleme, die schwer genug sind. Ne? Die schwer genug sind. Und wenn dann noch die Schwiegereltern oder die Eltern sich einmischen, ne? Deswegen haben viele Leute machen immer Witze über Schwiegermutter. Ne? Diese Witze haben, ich sage mal so, auch einen harten Kern der Wahrheit, weil ne, oft geschieht genau das, die Mutter, die kann nicht loslassen vom Sohn. Ne? Die denkt immer, ne, bis die stirbt, denkt immer, mein Sohn, ne, mein Baby. Ne? Mütter sind halt so, ne? Aber da muss ein Schnitt gemacht werden, irgendwo, wo man sagt, wir lieben euch, wir respektieren euch, aber wir sind jetzt eine neue Familie. Nächste Überschrift, Prioritäten. Ja, das hilft uns hier so ein bisschen, hier eine kleine Liste machen von Sachen, die wichtiger sind. Was ist wichtiger? Die Beziehung der Ehepartner oder die Beziehung zwischen Eltern und Kindern? Eine Frage, die wichtig ist, weil es gibt viele Eltern, die schätzen mehr die Kinder als den Ehepartner. Das ist so manchmal. Das heißt, es gibt Leute, wenn sie ein Kind bekommen, dann vergöttern sie dieses Kind. Die denken nur noch an Kind, ne? Vergessen alles andere. Aber das ist falsch. Die Beziehung zwischen den Ehepartnern ist immer die wichtigste in einer Familie. Immer die wichtigste. Warum? Ja, weil die Kinder, die gehen irgendwann mal weg. Die Kinder, die bleiben nicht bis, ne, immer zu Hause, sondern die gehen irgendwann mal weg. Und ja, das ist logisch, ne? Alle wissen das. Und trotzdem gibt es viele Leute, die nicht loslassen können. Die irgendwie im Kopf sich das wie in einen Traum vorstellen, ne, dass das Kind für immer bei ihnen bleiben wird. Das ist falsch, das ist krank. Aber es gibt Leute, die sich das einfach so, ne, einbilden. Das soll nicht sein. Und die Kinder, die versuchen, ihren Willen zu bekommen. Ne? Ich sage mal so, zum Beispiel, wenn jetzt, ich weiß, als ich Kind war, ne, hat man manchmal das gemacht, dann ist man zur Mama gegangen und hat gesagt, Mama, darf ich zu meinem Freund gehen? Ne? Hat die Mama gesagt, nein, ne? Dann ist man zum Vater gegangen und sagt, Papa, darf ich zu meinem Freund gehen? Ja, ne? Zum Beispiel. Und dann ne, haben sich die Eltern dann gestritten, ne? Weil dann hat meine Mama gesagt zu meinem Vater, ja, wieso hast du ihn gelassen zu seinem Freund? Weil ich hatte gesagt, nein. Ne? Und dann sagt mein Vater, ja, aber ich wusste nicht, dass er dir schon gefragt hatte. Und so, ne? Das heißt, die Kinder, die verursachen auch Streit zwischen die Ehepartner. Und ich habe auch, ich sag mal so, Situationen schon gehört von Situationen, wo die Kinder quasi die Scheidung der Eltern verursacht haben. Deswegen solche Sachen. Das heißt, die haben gemerkt, oh, meine Mama, die macht alles, was ich will. Der Papa, der versucht immer, mir zu verbieten. Aber die Mama, die gibt mir immer, was ich will. Okay, ich, ne, hänge mich an die Mama. Und wenn sie sich scheiden lassen, dann bleibe ich mit meiner Mama. Die gibt mir immer, was ich will. Und dann ist es tatsächlich so gekommen, in einem bestimmten Fall. Ja, warum? Ja, weil die Mutter das hier nicht gemerkt hat, dass zuerst die Beziehung der Ehepartner kommt und dann die Beziehung der Kinder ist zweitrangig. Die Ehepartner, die müssen sich verstehen, die müssen zusammenhalten, die müssen eins bleiben. Und das ist gut auch für die Kinder. Das heißt, ein Kind kann vielleicht denken, ja, ist gut, ne, wenn Mama mir immer gibt, was ich will, trotz, ne, dass der Papa es nicht will und so, ne? Die denkt, es ist gut. Aber welchen Vorteil hat dann ein Kind, wenn die Eltern sich scheiden lassen? Ja, nur ein geistlich krankes Kind. Es gibt solche geisteskranke Kinder, die so denken, ne? Egal, wenn meine Eltern sich scheiden lassen. Es gibt solche. Aber im Grunde ist es schlecht für ein Kind, wenn Eltern sich scheiden. Deswegen ist die Beziehung von Ehepartner immer an erster Stelle. Und dann die Beziehung mit den Kindern, ne? Was eine Folge ist. Wenn sich Eltern gut verstehen untereinander, dann können die auch, ich sag mal so, viel mehr Autorität haben über die Kinder. Ne? Wenn, ne, als, ich sag mal so, sowas passiert ist in meiner Kindheit, Und dann kamen meine Eltern und haben gesagt, Rolf, weißt du was? Du hast uns ausgetrickst, du hast der Mama gefragt und die hat gesagt, nein, aber du bist zum Papa gegangen und hat gesagt, ja, du hast uns ausgetrickst, deswegen wirst du jetzt eine Strafe bekommen. Und du wirst das nie mehr tun. Ne? Das heißt, die haben sich vereint und gesagt, ne, wo es lang geht. Das heißt, wo ich gemerkt habe, das darf ich nicht mehr tun. Wenn ein Elternteil sagt, nein, dann darf ich nicht zum anderen das wieder fragen. Ne? Ne? Dann, später ist es dann so gekommen, dass Mama gesagt hat, frag den Papa. Ne? Dann, okay, dann bin ich zum Papa gegangen und dann gesagt, darf ich zu meinem Freund? Dann hat er gefragt, was sagt die Mama dazu? Die hat gesagt, ich soll dich fragen. Okay, dann, ne? Geh, zum Beispiel. Aber immer, die Eltern müssen zusammenhalten, und dann haben sie da auch mehr Autorität über die Kinder. Und das ist auch gut für die Kinder, dass sie spüren, dass die Eltern vereint sind. Hier habe ich so eine kleine Liste gemacht, 1, 2, 3, 4, die eine Allgemeinheit ist. Das gilt für nicht nur hier für die Familie, sondern es gilt für alles. Es gilt, ist eine Regel fürs Leben, für das christliche Leben. Prioritäten eines Christens, Gott, Familie, Arbeit, Gemeinde. Ne? Klingt ein bisschen komisch, wenn man denkt, ja, Gott und Gemeinde ist nicht das Gleiche. Ne? Nein, das ist nicht das Gleiche. Es ist ein Unterschied. Gott in erster Stelle, Familie in zweiter Stelle, Arbeit in dritter Stelle, Gemeinde in vierter Stelle. Das wird ihr irgendwann mal verstehen, was das bedeutet. Ne? Das heißt, wenn wir die Arbeit verlieren, ne, dann ist es auch nicht gut für die Gemeinde. Deswegen diese Prioritäten. Oder wenn wir zu viel arbeiten und die Familie vernachlässigen, ist auch schlecht. Oder wenn wir zu viel die Familie uns involvieren mit der Familie, so viel tolle Sachen machen mit der Familie, wo dann wir dann vergessen zu beten und die Bibel lesen, zur Gemeinde zu gehen. Das heißt, unser geistliches Leben zu pflegen, geht auch nicht. Deswegen Gott, das heißt unsere Gemeinschaft mit Gott, Familie, Arbeit und dann Gemeinde im Sinne von die Gemeinde helfen oder arbeiten in der Gemeinde. Diese Reihenfolge, die ist, ne, die hilft vieles auseinanderzuhalten, vieles wieder in Ordnung zu bringen, wenn wir wissen, was kommt zuerst, was müssen wir zuerst schauen. Ne? Und deswegen habe ich da auch erklärt, ja, und in der Familie, was ist wichtiger? Die Beziehung der Ehepartner. Ja klar, weil es dann auch oft so kommt, dass wenn ein Ehepaar Kinder kriegt, ne, dann, ja okay, dann braucht dieses Kind, ne, braucht dieses Kind Nahrung, dieses Kind muss gesäubert werden, dieses Kind muss zum Arzt und dann dreht sich vieles um dieses Kind und manchmal kriegt das Ehepaar nicht die Kurve, um wieder, ich sag mal so, nach ein paar Wochen oder Monate wieder zu sagen, so, jetzt lass uns die Sachen wieder regeln. Was ist uns wichtiger? Wir müssen auch pflegen die Beziehung zwischen den Ehepartner. Ja, es gibt Eltern, die dann völlig auf den Kinder abgehen und wo dann die Beziehung nur indirekt ist. Das heißt, die Eltern sind nur für die Kinder da. Es gibt Eltern, die sich, Ehepaare, die sich scheiden lassen, wenn das letzte Kind vom Nest geflogen ist. Ne, weil sie dann sich anschauen und sagen, wer sind wir? Welche Beziehung haben wir? Ne? Wir sind zwei Erwachsene, die sich gar nicht kennen. Ne? Weil das Leben lang immer nur an den Kindern gedacht haben. Immer nur an den Kindern und nicht an der eigene Beziehung. Ne? Kann alles passieren. Alles schon gesehen, alles schon passiert. Deswegen ist wichtig, dass wir das hier hinstellen. Gut, auf der nächsten Seite. Eheschule der Liebe und des Charakters. Ja, genau, ist ein Ort, wo unser Glaube, Vergebungsbereitschaft, Opferbereitschaft auf den Prüfstand gestellt werden. Ne? Das heißt, unser Glaube, weil ja, Glaube ist nicht nur sagen, ja, hier ein Gefühl im Herzen. Glaube heißt ja Vertrauen an Gott, auch wenn es hart ist, auch wenn es schwer ist und solche Situationen passieren in der Ehe, dass man sich nicht versteht, ne? Dass man sich anschreit oder ne, okay, sollte nicht sein, aber passiert manchmal, ne? Oder in ganz, ganz vielen Ehepaaren machen das manchmal, ne? Ja, und deswegen muss man da sich vergeben auch, vergeben. Ne? Wenn man sagt, nee, ich habe nie einen Fehler gemacht, das ist sehr schwer. Dann wird diese Kommunikation nicht wieder hergestellt. Zur Zeit der romantischen Beziehung hat man meistens nur die schönen Seiten des anderen bemerkt. Bei der Ehe kennt man den anderen, wie er wirklich ist, auch seine Fehler. Ja. Das heißt, da kommt, ne, kennt man, lernt man sich kennen, wie man ist. Und ja, es sind auch, ich sage so, ganz normale Sachen. Normale Sache im Sinne von zum Beispiel, ich habe schon ein Ehepaar kennengelernt, der sich am nächsten Morgen nach der Hochzeit sich sofort gestritten hat wegen das Thema, wo drücke ich meine Zahnpasta? Weil der eine gesagt hat, eine Zahnpasta drückt man am Ende und der andere hat gesagt, man drückt in der Mitte. Und dann haben sie sich gestritten, ne? Quasi sich scheiden lassen, schon am ersten Tag, ne? Und das ist nur ein Beispiel. Das heißt, es gibt Ehepaare, die sich streiten wegen, ja, ne, der Pastor Luciano Subirà, der hat so ein Beispiel genannt, wegen, wo stellt man die Vinagre, das Essig, ne? Wo stellt man das Essig hin? Er dachte, Essig gehört im Kühlschrank. Seine Frau, ne, sagte, Essig gehört in den Schrank, im Küchenschrank. Und ne, da haben sie sich ja über Monate immer so diskutiert. Nee, aber nein, Kühlschrank ist doch besser. Und ja, nee, der Küchenschrank ist viel besser für den, ne, Essig und so. Ne. Beispiele, aber es können tausende andere Sachen sein. Und da kommt, ne, diese Sache mit der Geduld, mit der Vergebung, total wichtig, ja, dass alles nichts weiteres ist als Chancen, die wir haben, in der Liebe zu wachsen. In der Liebe zu wachsen. Das heißt, Ehepaare ohne Jesus. Ich habe noch heute Nachmittag Betty eine Sache gesagt. Wir gingen zum Supermarkt und dann sah ich eine Frau, die hatte einen so hässlichen Ausdruck. Ihr Gesicht war völlig verzogen. Und da habe ich gemerkt, ne, das war nicht ja so nur, weil sie in diesem Moment so ein bisschen sauer war, sondern das war wirklich so, ja, so über, ne, eine Lebenseinstellung sozusagen. Und dann habe ich Betty gesagt, danke Betty. Dann fragt sie immer, ja, warum? Ja, für dein Lächeln. Ne? Und dann hat sie sich gewundert, dann habe ich gesagt, ja, wenn du so dein Gesicht wäre wie von dieser Frau da hinten, ne, wäre ich nicht glücklich. Meine Frau jeden Tag mit einem verzogenes Gesicht sehen, ne, das heißt im Sinne von immer sauer und traurig, ne, und bitter. Ne? Menschen ohne Jesus, ja, die fallen in diese Richtung, die gehen in diese Richtung, weil sie sich streiten und die kennen die Vergebung nicht, ne, weil um Vergebung zu schenken, brauchen wir zuerst Vergebung empfangen. Und die empfangen wir von Jesus. Aber Menschen, die Jesus nicht kennen, die haben nicht gelernt, Vergebung zu empfangen. Deswegen wissen die auch nicht, wie man Vergebung gibt. Und dann, ja, geht's immer bergunter. Der eine beleidigt der andere, dann ist der andere sauer. Und dann beleidigt der andere den ersten zurück und dann ist der erste sauer und es wird immer saurer, immer saurer, immer saurer. Und es geht, ne, wird nie hergestellt, wird nie, ne, ich sag mal so, ein Ende da gemacht, sondern es geht immer tiefer in dieser, ne, in dieser gegenseitigen Verletzung und Angriffe und so weiter. Ne? Und deswegen werden die Menschen total traurig in ihr Leben. Und wir haben die Chance, glücklich zu sein. Das heißt, vergeben, einen Stein draufzulegen, wieder von vorne anfangen und lernen zu lieben und vergeben. Ja, der nächste Satz hatte ich schon vorher kommentiert. Ne? Es ist falsch zu denken, ja, die richtige, die perfekte Person zu finden und dann ist alles alles wie ein Zaubertrick und dann ist der Glück bis zum Ende des Lebens perfekt. Ne? Nein, das Glück in der Ehe ist Ergebnis von harter Arbeit. Beide müssen dafür kämpfen. Ne? Es ist auch nicht gut, kann manchmal helfen, wenn eine der beiden anfängt zu vergeben. Es gibt Ehepaare, die sich nie vergeben haben, aber wenn man Seelsorge macht, dann sagt man, ja, du musst den ersten Schritt geben. Du musst selber anfangen zu vergeben, deinen Ehemann, deine Ehefrau, fang mal bei dir an. Und dann merkt man, dass das auch, ich sag mal so, überspringt. Wenn er eine vergibt, dann merkt der andere, Vergebung ist gut und dann kann auch anfangen zu vergeben. Ne? Kann auch passieren, dass einer muss anfangen. Aber es gibt Ehepaare, wo nur der eine vergibt und der andere immer draufhaut. Ne? Das geht nicht. Und deswegen, die zwei müssen dafür kämpfen. Die müssen bewusst sein, das ist eine Arbeit, das ist komplex, das ist nicht leicht, passiert nicht von alleine. Deswegen muss man daran arbeiten. Man muss viel investieren. Das heißt, Zeit investieren und miteinander reden und so weiter. Es gibt keine leichte Lösung. Ne? Es gibt keine leichte Lösung. Aber die Lösung ist immer, ne, miteinander zu reden, miteinander zu beten, miteinander die Bibel lesen, miteinander was unternehmen und so weiter. Diese Sachen. Ja, das heißt, das muss gepflegt werden. Man muss denken, was kann ich tun, um mit meinem Ehepartner immer ganz gut eng zu sein, eng miteinander. Ne? Nicht nur hier ein Fleisch oder so, aber auch eine Seele, ne? Ein Leib und eine Seele in Einklang sein. Ja, weil die, ja, das Leben als Ehepaar droht eine Routine zu werden. Das heißt, Ehepaare, die jetzt ein paar Jahre verheiratet sind, ja, dann droht die Routine. Es gibt so ein Sprichwort, ne, die Krise der 7 Jahre oder so. Krise der 7 Jahre. Ja, warum? Ja, weil die Routine überhand nimmt. Routine. Das heißt, immer das Gleiche. Jeden Tag das Gleiche. Ne? Er geht arbeiten an einer bestimmten Uhrzeit und kommt zurück an einer bestimmten Uhrzeit. Dann nimmt er die Zeitung, setzt sie vorm Fernseher und die Frau, ne, das Gleiche. Die macht den Haushalt und immer das Gleiche und so und Frühstück machen und Mittagessen und Abendessen und putzen und so weiter. Das heißt, und plötzlich denkt man, ja, was sind wir dann? Wir sind zwei Fremde, die im gleichen Haus leben. Ne? Alles droht zu einer Routine zu werden. Deswegen, ne, muss man sich Gedanken machen, wie können wir das so ein bisschen, ne, ein bisschen Pfeffer reinmachen sozusagen, ne, ab und zu. Ne? Ja, alles ist eine Chance, um geistlich zu wachsen. Ja, auch in der bei der ehelichen Beziehung gelten die Lehre Jesu, ganz normal. Ne? Jesus hat gesagt, strecke deine andere Backe hin oder geh eine zweite Meile. Ne? Das gilt alles auch in der Ehe, ganz normal. Viele denken, ja, das gilt nur für Feinde oder nur für Menschen, die ganz böse sind. Nein, es gilt für die Menschen, bei denen wir, mit denen wir den meisten Kontakt haben, mit unseren, ne, Ehepartnern, mit unseren Kindern und so. Das alles gilt auch. Ne? Das heißt, wenn, ne, wir vom Ehepartner angegriffen werden, dann müssen wir nicht direkt in der gleichen, ich sag mal, gleichen Ton zurückschlagen, sondern, ne, interessanter Tipp ist ja, bis zu 10 zählen oder so, ne? Oder zum Beispiel, ich habe es auch selber herausgefunden im Laufe der Zeit, dass immer wenn ich müde bin, dann bin ich reizbar. Und wenn da meine Frau mir etwas sagt, da bin ich gleich, ich sag mal so, gleich verliere ich die Nerven. Und deswegen merke ich schon, oh, jetzt bin ich müde. Dann sage ich schon, weißt du was, ich bin jetzt müde. Du weißt schon, wenn ich müde bin, ne, da reizt mich alles. Ne? Das heißt, nur so ein Beispiel. Wir müssen selber rausfinden, wo ist unser Problem, wo sind unsere Grenzen, warum, ne? Und wie können wir das verbessern, wie können wir das hinkriegen, dass wir in einem ganz tollen Klima in der Familie leben, in der Beziehung, dass wir wirklich eine ewige Liebhaber sein. Ganz wichtig, ganz toll. Es steht, ne? Oder es ist so, dass die Ehe, die Familie, ja, hauptsächlich die Ehe, das Hinterbleibsel vom Paradies ist. Habe ich schon öfter genannt. Hinterbleibsel vom Paradies. Ne? Das heißt, Adam und Eva wurden vom Paradies rausgeworfen, aber die haben die Ehe mitgenommen. Ne? Gott hat die nicht geschieden, ne? Bevor er sie vom Paradies geworfen hat. Nein, die waren verheiratet und weiter verheiratet. Das heißt, die haben das mitgenommen. Und unsere Ehe kann ein Hinterbleibsel vom Paradies sein. Unsere Ehe kann ein Mini-Paradies sein. Ne, aber dafür brauchen wir genau solche Sachen. Üben, ne? Vergebung, Liebe und so weiter. Und sich viel unterhalten und besprechen. Die ganzen Probleme besprechen mit Geduld. Zeit sich nehmen. Ja, die Beziehungsschwierigkeiten entstehen nicht nur aus Fehlern, die man hat, sondern sehr oft von Unterschieden der Kultur, der Erziehung, der Meinungen, des Geschmacks, der Gewohnheiten und so weiter. Ne? Einer steht früh auf, der andere spät und der eine mag Kaffee, der andere mag Tee und da gibt's Millionen Sachen, die so, ne, Spannungen produzieren können. Und da muss man wirklich bereit sein, zu vergeben und zu besprechen und so. Eheliche Pflichten. Paulus hat hier ein interessantes Vers gelesen. Lass mal sehen, wen er ist jetzt dran. Okay, dann.
Entziehe euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch den Fasten und den Gebet widmen könnte und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht und eure Unenthaltsamkeit widmen. 1. Korinther 7, Vers 5.
Ganz klar, das heißt nicht so ganz klar, weil, ne, das ist so ein bisschen durch die Blumen geredet hier, ne. Wenn man zweimal hinschaut, dann merkt man, worum es geht. Es geht um, ne, die intime Beziehung des Ehepaares. Wo es steht, ne, entzieht euch einander nicht. Ja, dieser Satz sagt schon alles. Entzieht euch einander nicht. Viele machen das. Viele Ehepaare oder viele, meistens Frauen, würde ich sagen, meiner Erfahrung nach, machen das. Ne, die sagen, ne, ich mach nur, wenn du mir eine neue Kette kaufst oder so, ne? Oder mir ein neues Kleid kaufst oder so, ne? Das heißt, ja, keine Frau würde so wörtlich das sagen, ne? Aber es gibt, ne, Frauen, die das benutzen, um den Mann auszuquetschen. Das heißt, um Sachen zu kriegen, die sie will. Und das, ne, gehört in einer christlichen Familie, in einem christlichen Ehepaar nicht dazu. Hier steht ganz klar, entzieht euch einander nicht. Aber dann macht er hier einen kleinen Kommentar. Er sagt, okay, ja, eine Ausnahme können wir machen, außer nach Übereinkunft, eine Zeit lang, ja, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt. Ja, das heißt, eine Zeit lang im Sinne von eine kurze Zeit, nicht lange Zeit, ne, damit euch der Satan nicht versucht, damit wir nicht sündigen, wegen, ne, wegen der Versuchung, wegen, ne, der Lüste, dass wir nicht sündigen, deswegen entzieht euch einander nicht. Ganz, ne, die Männer freuen sich auf dieses Gebot, ne, das ist ein Gebot und die Überschrift, was ich hier geschrieben hat, ist, viele Menschen geben Raum dem Teufel, weil sie zu wenig beten. Ne? Okay, aber hier, aber es gibt auch Menschen, die Raum dem Teufel geben, weil sie zu viel beten. Das heißt in diesem Sinn, die sagen, ne, ich muss fasten, ich muss beten, deswegen, ne, hier, ne, keine intime Beziehung, ne, einen Monat lang oder so, ne, weil ich ja fasten muss und beten und so, ja, dann kriegt Satan auch Raum in diesem Moment. Ne, das ist, da muss man aufpassen. Hier sagt der Apostel Paulus ganz klare Worte. Interessant, dass er nicht verheiratet war und trotzdem konnte er so klare, tolle Worte uns geben. Nächste Überschrift, ein Wunder in der Ehe. Ja, Jesus, sein erstes Wunder war, ne, bei der Hochzeit zu Kana. Und ich sage mal so, ich sage meine Worte, ne, das erste Wunder Jesu war eine Hochzeit zu retten. Obwohl es da nicht so steht, Jesus rettet die Hochzeit. Aber im Sinne von, ja, das Fest war, ja, drohte zu vermiesen. Wegen, ne, es fehlte Getränke. Und Jesus rettet dieses Fest, rettet dieses Ehepaar vor der Blamage. Und wir können denken, ja, egal, ein bisschen blamiert, wo liegt das Problem? Das ist nicht so schlimm wie jetzt ein Blinder, der nicht sehen kann, oder ein junger Mann, der gestorben ist oder so. Aber für Jesus war das irgendwie wichtiger. Eine Hochzeit, was eigentlich nur ein Fest war, zu retten. Ja, weil er wusste, dass es total wichtig ist. Dass dieses Fest wichtig ist, ne, für die Ehe. Weil die Ehe wichtig ist. Und da gibt's auch einige Worte, die so symbolisch sind für uns. Zum Beispiel Wein. Das, ne, wir wissen, dass Wein ein Symbol ist, was manchmal benutzt ist für Freude. Im übertragenen Sinn. Ja, wir, ne, trinken kein Wein, aber in der Bibel wird dieses Wort manchmal benutzt, um das hier zu symbolisieren. Das heißt, Jesus, der hat die Freude der Hochzeit, der Ehe wiederhergestellt. Und ne, das ist übertragen in unserer Welt oder in der Gemeinde. Ehepaare, die jetzt kein Wein mehr haben. Das heißt im Sinne von das, was ich vorher gesagt habe, die Routine. Ne, die Routine kehrt ein oder ne, diese Bitterkeit wegen verschiedener Differenzen im Laufe der Zeit, ne, lebt sich das Ehepaar auseinander, wie man so sagt. Ne? Und wie kann wieder diese Freude einkehren? Wie kann man das wieder herstellen? Ne, hier ein paar Punkte, wo ich dieses Wunder von Jesus nehme als Anhaltspunkt, um zu sagen, wie Gott ein Wunder machen kann. In eine Ehe, die ne, den Wein, das heißt die Freude, verloren hat. Punkt Nummer 1, Jesus einladen. Ne? Jesus einladen zur Ehe. Dieses Ehepaar hatte Jesus eingeladen, er war ein Gast, er war eingeladen. Jesus einladen, das heißt ein Ehepaar, der Jesus einlädt zur Beziehung, ne, hat schon mal richtig angefangen, damit ist ein Wunder passiert, falls nötig. Punkt Nummer 2, ihn gehorchen. Ne? Maria hat den Dienern gesagt, tut alles, was er sagt. Ne? Wenn ein Ehepaar dieses Problem hat, das heißt, die Freude ist vergangen, soll Jesus gehorchen. Jesus gehorchen. Und was heißt Jesus gehorchen? Ne, jetzt zwei Beispiele, das mit der Liebe und Vergebung. Hat Jesus gesagt, liebt einander, ne, vergebt einander. Ist so ein Beispiel, aber die Bibel ist voll von Vorschlägen, von Lehren, wie Menschen sich verhalten sollen miteinander. Und für das Ehepaar gilt das Gleiche auch. Ne? Sich vertragen und sich kommunizieren, alles steht in der Bibel. Punkt Nummer 3, Wasserkrüge aus Stein bereitstellen. Ne? Das heißt, ein Ehepaar, was jetzt keine Freude mehr hat, ihr Herz ist wie ein Herz aus Stein. Aber wie kann dieses Stein, dieses Felsen zu ein Gefäß werden, was Gott benutzen kann? Ja, durch Meißeln. Meißeln wandelt ein Stein in ein Gefäß. Und wie kann dieses Meißeln passieren? Ich will mal so sagen, Gebet. Durch Gebet erlaubt man, dass Gott uns unsere Fehler zeigt. Und dann müssen wir Buße tun, und bereuen, und das ist ne, dieses Meißeln. Es gibt so ein anderes Wort in der Bibel, das hier auch nützlich sein kann, von Jeremia, ne, wie dieser der Tontöpfer, der den Ton nimmt und es quetscht und dann eine neue Vase daraus macht, so ähnlich. Das heißt, dieses Meißeln ne, durch Buße, durch Reue, durch Gebet. Nächster Punkt. Sich mit Wasser erfüllen. Sich mit Wasser erfüllen. Jesus hat gesagt, füllt die Krüge mit Wasser. Und Wasser ist in der Bibel, ne, Epheser 5, 26, ein Symbol für das Wort Gottes. Das heißt, ne, die Bibel lesen. Und Punkt, der letzte Punkt, die Freude wird immer größer. Ne? Der Meister hat gesagt, der gute Wein hast du zum Ende gelassen. Und so auch, ne? Ein Ehepaar, was das alles hier macht, dass Jesus einlädt, dass Jesus gehorcht, dass Buße tut, dass sich mit dem Wort Gottes erfüllt. Der letzte Wein ist besser als der erste im übertragenen Sinn. Das heißt, die letzte Freude ist besser als die erste. Das heißt, weil man wird immer reifer in der Beziehung. Man wird immer tiefer in der Beziehung. Man opfert sich immer mehr und man ist immer mehr abhängig von der anderen Person im Laufe der Zeit. Das wird immer besser. Halleluja, Halleluja. Und wenn wir das Wunder erleben, wird unser Leben ein Schaufenster für die Ungläubigen und unsere Erfahrungen können auch dazu dienen, andere jüngere Ehepaare zu helfen. Das ist auch wichtig. Ich kenne einige Ehepaare, die das machen. Das heißt Seelsorge für jüngere Ehepaare oder Seminare für jüngere Ehepaare und solche Sachen. Aus der Erfahrung erzählen. Kommunikation. Letzte Überschrift, oder ja, da gibt's noch ein bisschen Text. Kommunikation. Ja, dass ein Ehepaar sich gut kommuniziert, ist ganz wichtig. Wie kann man das machen? Punkt Nummer 1, richtig zuhören. Ne? Zuhören, das heißt, hören, was der andere sagt. Weil oft passiert es so, der andere sagt einen halben Satz und Ehepartner, der greift das schon in der Luft. Ich weiß schon, was du meinst. Ne? Das heißt, er hat gar nicht gehört, was der andere gesagt hat. Nächster Punkt, die Laune des anderen respektieren. Ne? Wie ich zum Beispiel, wenn ich müde bin, ne? Weiß schon Betty, dann bin ich reizbar. Und dann geht's nur schlecht, weil wenn sie anfängt, da mich dann Sachen zu fragen, wo ich denken muss und solche Sachen, dann, ne? Das heißt, die Laune des anderen respektieren. Nächster Punkt, nicht die Stille als Waffe benutzen. Es gibt Leute, die dann stumm werden, die verstummen. Ich rede nicht mehr mit dir. Ne? Das ist falsch. Das heißt, wir können vielleicht sagen, so jetzt brauche ich eine Stunde oder so, oder ich gehe mal laufen um den Block, aber dann müssen wir wieder reden. Wolfgang, lies mal bitte diesen Vers.
Und ihr so sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Epheser 4, 26.
Ne, das heißt, okay, er sagt, zürnt ihr, so sündigt nicht. Interessant, dass er nicht sagt, zürnt nicht, ne? Das ist eine Sünde. Nein, er sagt das nicht. Er sagt, zürnt, aber sündigt nicht. Das heißt, ihr könnt zürnen, aber gleich kann es zur Sünde werden. Das heißt, er hat gesagt, es ist keine Sünde, dass manchmal man sich so ein bisschen fetzt, ne? Ist nicht das Ende der Welt, ne? Dass man sich ein bisschen, ne? Meinungsverschiedenheiten hat und ein bisschen so, man sich ein bisschen anschreit. Okay, ist nicht gut, aber ist keine Sünde. Es steht jetzt, zürnt ihr, so sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Ne? Es wird zur Sünde, wenn man das dann zu einem Krieg macht. Wenn man sagt, ich rede nicht mehr mit dir oder ich bin sauer auf dich und dieses Sauersein auf den anderen über Tage oder Wochen sich hinzieht, ne? Das ist dann wirklich eine Sünde. Deswegen, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Das heißt, man muss sich dann gleich wieder runterkommen, sich vergeben und dann diese ganz tolle Worte benutzen, tut mir leid, vergib mir. Ne? Das muss man sehr oft benutzen. Immer wenn nötig. Raum für Meinungsverschiedenheiten zulassen. Ja klar, das heißt, es gibt Menschen, die denken, ja, mein Ehepartner muss genauso denken, genau. Seine Meinung muss genau die gleiche sein als ich. Ne? Das ist falsch. Der andere darf eine andere Meinung haben. Ne? Welches Beispiel könnte ich hier benutzen? Ne? Zum Beispiel meine Frau, die liebt Meeresfrüchte. Und ich liebe Meeresfrüchte überhaupt nicht. Ne? Ich ekle mich davor. Und deswegen hat sie nie Meeresfrüchte gegessen. Und war immer traurig. Oh, warum isst du keine Meeresfrüchte? Ne? Bitte iss Meeresfrüchte. Nein, ich esse keine Meeresfrüchte. Ne? Und irgendwann hat sie gesagt, bitte iss Meeresfrüchte, damit ich Meeresfrüchte essen kann. Dann habe ich ihr gesagt, ja, du darfst Meeresfrüchte essen, so viel du willst. Ich kaufe dir die sogar, aber ich esse die nicht. Und ab diesem Moment hat sie gemerkt, sie kann Meeresfrüchte essen, so viel sie will, aber sie isst das und ich esse was anderes. Ne? Ich esse dann ein Sandwich, ne? Und ich sage, ess bitte, ne, ein Sandwich. Nein, Sandwiche mag ich nicht, ne? Du isst Meeresfrüchte, ich esse ein Sandwich, ne? Man muss nicht immer das Gleiche denken und das Gleiche mögen, ne? Versuchen, den anderen und seine Gefühle zu verstehen, ne? Wichtig ist auch wichtig, dass man versucht, sich in den anderen hineinzuversetzen und denken, ja, warum fühlt er so? Warum denkt er so, ne? Versuchen, das zu machen. Das ist wichtig. Nächster Punkt, nicht den falschen Ton benutzen. Das ist auch sehr problematisch. Das heißt, manchmal, ne, will man hier eine Idee ausdrücken, aber dann, ich sag mal so, wird man so ein bisschen nervös und lasst den Ton so ein bisschen nach oben, ein bisschen zu stark, ne, und dann versteht der andere schon falsch. Das heißt, der andere versteht nicht den Inhalt, was man weitergeben möchte, sondern die Gefühle, die dahinter stehen. Und dann, ne, gibt's Krach wegen gar nichts. Deswegen aufpassen mit dem Ton. Nächste Seite, nächster Punkt, Kritik meiden und mehr loben, ne? Kritik meiden und mehr loben, das ist eine ganz wichtige Frage. Wie oft, ne, hat man schon den Ehepartner am heutigen Tag gelobt, ne? Ein tolles Wort gesagt, ne? Du siehst schön aus, ne? Oder dieses Kleid ist schön, ne? Oder dieses Essen war lecker. Ne? Wie oft hat man das gemacht? Viele machen das nie. Viele denken, ja, meine Frau, die muss für mich kochen. Ne? Die muss ein leckeres Essen für mich kochen. Sie ist verpflichtet dazu. Nein, sie ist nicht verpflichtet dazu. Sie macht das aus Liebe. Und so, ne, umgekehrt auch der Mann. Ne? Das heißt, ne, er ist nicht verpflichtet, das alles zu machen, was er für die Frau macht. Und deswegen ist es wichtig, dass man manchmal, ne, vielleicht mindestens einmal am Tag irgendwas sagt. Ne? Das ist das. Schön, danke, dass du das gemacht hast. Oder gut gemacht, ne? Und so weiter. Loben ist wichtig. Und Kritik, ne, meiden. Das heißt, nicht immer sagen, ja, das war falsch, das ist krumm, das ist, ne, da war zu viel Salz in der im Essen. Ne? Das heißt, passiert oft, ne, zu salzig, zu das, zu jenes und verbrannt und das und immer meckern, ne? Immer meckern. Ich habe noch heute so im Internet gelesen, so ein Artikel, was ich per E-Mail bekomme, und da hat jemand gefragt, was ist der Unterschied von Menschen, die positiv sind, von Menschen, die negativ sind. Und dann hat eine Frau dann ein Foto gepostet, und hat gesagt, ich habe dieses Foto gepostet im Facebook und die Leute haben verschiedene Kommentare gemacht und es gab Leute, die gesagt haben, dieses Foto ist schön, dieses Foto ist toll und es gab andere, die gesagt haben, nee, da ist ein Fleck, da ist da ein Problem und so weiter. Ne? Es gibt Personen, die immer was Positives finden können in eine andere Person und es gibt Leute, die immer was Negatives finden kann in eine andere Person. Und das ist ganz schlimm, wenn man einen Ehepartner hat, der immer nur sagen kann, ne, du hast das falsch gemacht und das hast du falsch gemacht und das hast du falsch gemacht. Ich könnte quasi so sagen, als, ne, ich sag mal so als Tipp bei der Seelsorge, immer wenn du jemand kritisieren willst, musst du dreimal im Voraus diese Person dreimal loben, ne, damit man quasi sozusagen einen seelischen Bankkonto macht sozusagen. Das heißt, dass man, ne, die Person so ein bisschen aufpeppt, dass sie sich gut fühlt und dann nachher sagt, ja, aber ich habe hier ein Komma und, ne, das heißt etwas, wo ich dich, ja, dass ich nicht korrekt finde, was du machst. Lass mal sehen, wer ist jetzt dran?
Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Kolosser 3, Vers 19.
Ja, nicht bitter sein gegen unsere Ehepartner. Nächster Punkt, die kleinen Sachen schätzen. Ne? Das heißt, wenn der Ehepartner etwas tut, einen Gefallen tut, ne, schätzen. Oder die Zeit, die man zusammen verbracht, man setzt sich nebeneinander und trinkt eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Tee, das, ne, ist von großem Wert. Viele denken, ja, was ist das schon wert? Ne? Die kleinen Sachen schätzen. Die Bedeutung erkennen vom Zusammensein. Qualitätszeit. Viele wissen gar nicht, was das bedeutet. Das heißt, man schenkt Zeit. Die meisten, wenn sie denken an ein Geschenk, denken an irgendwas, was man kaufen kann. Aber eigentlich ist das Wertvollste, was man einer Person schenken kann, die Zeit. Weil die kann man nicht kaufen. Deswegen zusammen sein, diese Zeit, das ist, ne, soll man schätzen. Nächster Punkt, sich Mühe geben, die Beziehung zu verbessern. Zu verbessern, ne? Sich fragen, was kann ich tun, damit mein Ehepartner und ich uns besser verstehen, damit wir immer enger zusammenrücken. Nächster Punkt, die Bedürfnisse des anderen erkennen und erfüllen. Ne? Sich fragen, ja, was braucht der andere? Welche Bedürfnisse hat? Welche seelische Bedürfnisse hat der andere? Ne? Das heißt, wenn der Ehepartner dann zum Beispiel als Blumen liebt, okay, dann Blumen schenken. Oder wenn er eine Massage liebt, okay, dann eine Massage machen oder sowas. Das heißt, ne? Oder wenn er jetzt einen Kuchen mag, okay, dann einen Kuchen und so weiter und so weiter. Ne? Aber bitte nicht zu viel Kuchen für mich, weil das ich muss auf meine Figur aufpassen. Ja, okay, Witz beiseite. Die Liebe spiegelt sich in vielen einzelnen Aspekte und Handlungen. Geduld, Güte, Großzügigkeit, Demut, Feingefühl, Selbstlosigkeit, Mäßigung, Nüchternheit, Ehrlichkeit und so weiter, ne? Kleinigkeiten, diese Kleinigkeiten, die zusammen, ne, was Großes machen. Deswegen diese Worte müsste man hier quasi auswendig lernen und denken, ne, bin ich geduldig, bin ich gütig, bin ich großzügig, bin ich demütig, bin ich, habe ich Feingefühl, bin ich selbstlos, mäßige ich mich, habe ich Nüchternheit, bin ich ehrlich und so weiter. Das müsste man wirklich so, ne, sich auf einen Zettel notieren und jeden Tag nachdenken, ob man diese ganzen Eigenschaften zu unserem Ehepartner zeigt, macht. Ne. Und vorletzte Überschrift, Sanftmut. Ne? Das heißt, an diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 setze ich noch die Sanftmut dahinter. Aber da möchte ich noch ein paar Sätze dazu sagen. Sanftmut, ne, ist ein Teil von der Frucht des Geistes. Ne? Hatten wir besprochen im Heft Nummer 3. Frucht des Geistes. Sanftmut. Und in der ehelichen Beziehung ist Sanftmut total wichtig. Das heißt, ne, immer leise, immer mit, ne, mit Geduld. Nicht gleich explodieren, sondern, ne, immer auf der Bremse treten mit der Zunge. Immer zweimal nachdenken. Immer bis 10 zählen. Ne? Sanftmut. Immer, ne, nicht hart. Das Gegenteil von Sanftmut wäre hart. Härtigkeit. Ne? Hart. Das wäre falsch. Immer hart oder schreien oder, ne, das ist falsch, ne, oder hier häusliche Gewalt, das wäre das Schlimmste, ne? Nein, das wäre quasi das Schlimmste. Was ist dann schlimmer als häusliche Gewalt, wenn ein Ehepartner den anderen schlägt, ne? Meistens machen das die Männer, ne? Schlagen Frauen, ne? Aber es gibt auch Frauen, die Männer schlagen, aber das ist quasi das Schlimmste, was passieren kann. Weil was ist dann das Schlimmste, was passieren kann? Die seelische Qual. Das heißt, dass man den anderen seelisch quält. Durch, ne, Schimpfen, durch Demütigen. Das heißt, durch, ne, sagen, solche Sachen sagen wie du bist dumm oder du taugst nichts und etc. Das heißt, Beleidigungen. Ne? Das ist eine seelische Qual. Ja, und das ist das Schlimmste, denke ich mal. Das heißt, weil, ich sage so, ein Schlag ins Gesicht ist sehr, sehr demütigend, aber das Schmerz an der, ne, die an der Haut heilt. Das Schmerz in der Seele heilt viel schwerer. Und so eine Beleidigung, eine verbale Aggression, die, ne, die ist viel, viel schwerer zu heilen. Deswegen, diese Sachen gehören nicht zu einer christlichen Familie. Geschrei fängt an, wo Argumente aufhören. Ganz wichtiger Satz, ne? Geschrei fängt an, wo Argumente aufhören. Wenn man jemand hört, der schreit, ja, warum? Weil er das Recht verloren hat. Weil er, ihm wurde gezeigt, dass er falsch liegt und er kann sich nicht widersetzen. Was macht er? Wird gewalttätig. Ne? Wir müssen lernen, Provokationen nicht eingehen. Ne? Kein Sturm im Glas Wasser machen. Das machen viele. Ne? Die machen ja einen riesen Sturm wegen einer Kleinigkeit. Antworte nicht aus Gefühle heraus, sondern aus Prinzipien. Ja? Unsere Gefühle, die kommen hoch, die kochen und deswegen immer denken, ja, was antworte ich? Ne? Weisheit, mit Weisheit. Sei weise. Weise Menschen haben ihre Emotionen im Griff. Ne? Und ja, okay, da muss ich sagen, ich war nicht immer im Leben weise. Ne? Oder was kann man sagen? Ne? Meine Emotionen, die sind sehr nahe an der Haut. Ne? Aber Gott sei Dank, im Laufe der Zeit, durch den Heiligen Geist, durch die Frucht des Geistes, können wir das ändern. Lies mal bitte den nächsten Vers.
Eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab. Ein verletzendes Wort aber reizt zum Zorn. Sprüche 15,1.
Lies auch den nächsten bitte.
Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergibt einander, gleichwie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Epheser 4,31-32.
Ja, hier wird auch, wie ich vorher schon gesagt habe, hier ist der Zusammenhang nicht die Ehe, aber ne, die Worte, die gelten für die Ehe ganz offensichtlich auch. Ne? Christ sein muss man überall, auch zu Hause. Letzter Punkt, Wohlstand. Das, wie kann man sagen, vielleicht habe ich es nicht richtig ausgedrückt. Ja, Finanzen vielleicht wäre auch eine Alternative. Das heißt, die meisten, ne, es gibt Leute, die behaupten, dass die meisten Streite unter Ehepaaren dadurch entstehen wegen den Finanzen. Wegen fehlendes Geld oder wegen Meinungsverschiedenheiten, wie man das Geld ausgibt und so weiter. Das heißt, oder dass einer zu viel Geld ausgibt und der andere hat auch seine Wünsche und kann sie nicht erfüllen und so weiter. Deswegen sollten wir viel nachdenken über Finanzen. Das heißt, vor 100 Jahren gab es solche Sachen nicht wie Handys, Videospiele, Geräte, Fernseher, Autos, Mode und alle möglichen Produkte, die es heute gibt, die zur Verfügung stehen, zu kaufen. Damals gab es solche Sachen nicht. Was haben die Leute dann mit dem Geld gemacht? Ja, okay, zu essen kaufen, sich ein Haus gebaut, ne? Oder ein Grundstück gekauft, solche Sachen halt. Und heute, ne, muss man die ganzen Sachen haben und dann hat man manchmal kein Geld, um zu essen zu kaufen, zum Beispiel, ne, oder zu Kleidung zu kaufen und so weiter, ne. Und ja, das ist der erste Punkt. Das, ne, muss man, ich sag mal so, als Christ nachdenken. Muss ich die ganzen Sachen haben? Muss ich die wirklich haben? Ja, warum? Weil das auch Spannungen entstehen lässt beim Ehepartner, ne, bei der Beziehung. Wie man das Geld ausgibt, was sind die Prioritäten. Ne? Wie jetzt eine frisch verheiratete Frau, die hat sich beschwert über ihr Ehemann. Ja, mein Mann, der will, dass sein Geld immer ein Grundstück kaufen, ne? Aber ich möchte neue Kleider kaufen. Ne? Da habe ich gedacht, ja, die ist gut verheiratet. Die ist gut verheiratet, nur die hat das noch nicht erkannt. Ne? So ein Beispiel, ne? Kann auch das Gegenteil sein. Ne? Das muss nicht immer die Frau sein, die schuld ist, aber nur so ein Beispiel. Ne? Das heißt, muss man wirklich die Sachen haben? Was ist wichtiger? Ne? Prioritäten, welche sind die Prioritäten des Einzelnen? Und auch diese Sachen, die ziehen hinter sich ein weiteres Problem, das mit der Zeit. Ne? Weil man, wie gesagt, man soll viel Zeit haben füreinander. Der Mann für die Frau für den Mann, viel Zeit haben füreinander. Und was macht man dann? Man denkt, oh, wenn ich jetzt einen neuen Computer habe, dann werde ich mehr Zeit für meine Frau haben, ne? Weil ich dann meine Geschäfte ganz schnell erledigen kann und dann bleibt ja mehr Zeit übrig, ne? Oder wenn ich jetzt ein ganz modernes Handy habe, dann, ne, kann ich meine Sachen da ganz schnell erledigen, habe ich mehr Zeit für meinen Mann, für meine Frau. Ne? Aber manchmal geschieht dann das Gegenteil. Ne? Man fängt an mit Facebook und andere soziale Netzwerke und so weiter, und da hat man gar nicht mehr Zeit für den Ehepartner. Ne? Das heißt, die Sache wendet dann. Ne? Deswegen müsste man schauen. Ne? Das heißt, bis zu welchem Punkt hilft uns tatsächlich die Technologie, ne? Wie zum Beispiel jetzt eine Waschmaschine. Ne? Ganz wichtig, dann muss ich nicht selber die Wäsche waschen mit der Hand, sondern da gibt es eine Maschine, die wäscht die Wäsche für mich an meiner Stelle, und dann hätte ich mehr Zeit, ne? Oder die Frau hat mehr Zeit für ihren Mann, ne? Das ist so ein Beispiel, ne? Aber wenn sie dann so viel im WhatsApp rummacht, ne? Und oder YouTube und etc. so weiter, ne? Dann hat sie gar nicht mehr Zeit, ne? Deswegen muss man schauen. Das heißt, die Sachen, die sollten uns mehr Zeit verschaffen, und dann müsste es dann auch so sein, ne? Dann müsste es dann auch so sein. Verbessern die Konsumgegenstände wirklich meine Beziehung zu meinen Mitmenschen, Ehepartner und Kinder und auch alle anderen? Ne? Eine gute Frage. Oder sollte man das Konsumverhalten überdenken? Ja, bis einen bestimmten Punkt braucht man die Sachen. Ne? Man kann nicht sagen, ja, ich brauche gar nichts, ich brauche die Sachen nicht. Ja klar, braucht die ein Herd, einen Kühlschrank, ein Bett, einen Kleiderschrank. Wir brauchen diese Sachen, ist ganz klar. Und auch viele andere Sachen. Wir brauchen Strom, wir brauchen Lampen, wir brauchen, ne? Okay. Aber ab einem bestimmten Punkt, ne, zum Beispiel hier jedes Jahr einen Neuwagen zu kaufen, ne? Es gibt Leute, die so ticken, ne? Dann, ich würde sagen, irgendwann ist da ein, ich sage mal, so eine Grenze überschritten, wo die Sachen die Menschen versklaven oder Stunden vor dem Fernseher verbringen, ne? Gar nicht mehr mit den anderen sich unterhalten, sondern da nur Stunden und Stunden vor dem Fernseher, quasi wie eine Sucht sozusagen, ne? Oder auch Luxusgegenstände, die unsere demütigen Haltung als Christen nicht entsprechen und neidische Blicken anziehen. Das ist auch ganz schlecht für einen Christ, ne? Da eine Kette aus Gold sich kaufen, damit die andere sagen, wow, du bist reich und so, ne? Obwohl diese Kette in 50 Raten gekauft wurde oder so, nur um den anderen zu beeindrucken, ne? Und dann kein Geld haben, um zu essen zu kaufen oder so, ne? Das heißt, alles eine Verdrehung, ne? Und so sind viele Menschen dann verdreht, und deswegen machen sie sich selbst das Leben schwer und das Leben kaputt, weil sie die falsche Einstellung haben auf die Sachen, auf den Wohlstand, oder denken nur am Wohlstand. Wohlstand, Wohlstand, Wohlstand brauchen wir sehr viel, ne? Ist falsch. Das heißt, ein Christ sollte ein einfaches Leben pflegen. Das heißt, denken, was ist wirklich wichtig, was brauche ich wirklich, und das andere, ne, wenn wir die weniger Sachen haben, dann haben wir auch weniger Sorgen. Alles, was wir haben, macht auch Sorgen. Wir müssen denken, ja, wenn das kaputt geht, dieses Gerät kaputt, dann muss ich ein anderes kaufen, dann brauche ich Geld, oder dann muss ich eine Versicherung machen, eine Hausratversicherung, wegen der vielen Sachen, die ich habe, und so weiter, etc. Das heißt, umso weniger Sachen man hat, hat man auch weniger Sorgen, und dann hat man mehr Zeit für den Ehepartner oder für die Familie. Ne? Das sind so Sachen, die, kann man sagen, Erfahrungswerte sind und aber auch aus der Bibel sind. Ne? Die uns helfen sollen, eine bessere Beziehung zu haben. Ich lese noch hier die drei Fragen, die wir gleich besprechen werden, in unserer Besprechung, die Aufgaben. 1. Nenne Teile der Hochzeitszeremonie, die Sie zu einem Bund machen. Frage Nummer 2. Warum hat Gott die Polygamie zeitweise erlaubt? Und Frage Nummer 3. Wie kann die Ehe gepflegt werden? Amen. Halleluja.